kommt zur Predigt und die Predigt ist aus dem Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Wollt ihr vor Gottes Wort aufstehen? Der Apostel Paulus schreibt hier: Glaubwürdig ist das Wort. Ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meiden. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weisen nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist, sündig und sich selbst beurteilt hat. Amen.
Danke.
Ich bete. Lieber Vater, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was wir eben aus dem Titusbrief gehört haben, sind an für sich drei Lehren. Und danach kommen nur noch die persönlichen Dienste des Apostels und an Bekannte und an verschiedene Mitarbeiter. Also wir schauen uns jetzt diese letzten Lehren an und ich darf hinzufügen, dass die Lehre hier mit EH geschrieben ist und nicht mit EE. Denn Gottes Wort ist niemals leeres Wort. Drei Punkte dazu. Erstens die Glaubwürdigkeit, zweitens die guten Werke, drittens die Sektierung. Erster Punkt, die Glaubwürdigkeit. Also der Apostel schreibt, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Dieses glaubwürdig schließt an, an das, was davor steht, ist dann für sich grundsätzlich für das gesamte Wort Gottes gemeint. Aber davor steht eben, dass Gott in seiner Barmherzigkeit viele wiedergeboren hat und sie im Geist erneuert hat. Und das ist das schöpferische Tun des dreieinigen Gottes. Das heißt, wir können diese Wiedergeburt, wir können uns nicht selbst zu Kindern Gottes machen, das muss wir tun. Und er tut es. Man kann sich diese Gotteskindschaft nicht verdienen. Er schenkt sie. Der Heidelberger Katechismus bringt als erster Punkt, oder erste Frage, das eben auf den Punkt, was das Evangelium ist. Er sagt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir selbst, sondern meinem teuren Erlöser Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ohne den Willen des Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja mir auch alles zu meinem ewigen Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist gewiss, dass ich das ewige Leben habe und weckt mir Willen und Bereitschaft, dass ich fortan von Herzen für ihn lebe. Das ist das Werk des dreieinigen Gottes. Das ist das Evangelium zusammengefasst in einer Kürze und Würze, die einzigartig ist. Die drei Einigkeit ist hier am Werk. Die zweite Frage und geht auch an uns und das müssen wir wissen. Was musst du wissen, damit du in diesem Trost zuversichtlich leben und sterben kannst? Antwort. Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Zweitens, wie ich von allen meinen Sünden und von meinem Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für solch eine Erlösung dankbar sein soll. Also es ist schon glaubwürdig, nicht nur dieser Heidelberger Katechismus, aber es ist glaubwürdig, dass meine Sünde und mein Elend bei Gott sehr groß ist, auch wenn ich das selbst nicht so sehe. Es ist glaubwürdig, wie der Herr Jesus mich davon erlöst hat, auch wenn ich das nicht so ganz erkenne. Es ist glaubwürdig. Er hat es getan. Er tut es. Drittens, es ist glaubwürdig, dass ich Gott dafür dankbar sein soll. Ja, gut. Nur wie soll ich das tun? Das ist die Frage. Also der Heidelberger Katechismus beantwortet dann alle drei Fragen sehr detailliert. Und wie ich dankbar sein soll, da kommen dann die 10 Gebote. Und das Vaterunser. Also, all das gehört zum glaubwürdigen Evangelium. Und das Evangelium ist im Alten Testament vorhanden. Es ist detailliert beschrieben, was der Herr Jesus Christus tun wird. Und im Neuen Testament ist das dann dargestellt. Er hat es getan. Und was er getan hat, das gilt nicht nur, der galt nicht nur für das Alte Testament, für das Neue Testament, das gilt auch für heute. Es ist absolut glaubwürdig. Gott hat sich nicht geändert. Die Kultur, die Zeiten haben sich geändert. Gott hat sich nicht geändert. Also was damals galt, was man damals so lebte, wie die Kultur damals war, und ja, die hatten etwas weniger Technik und die Informatik war auch nicht so großartig. Es war einfacher. Also die Kultur und Lebensumstände damals waren durchaus anders als heute. Auch manches, was Gott damals im Alten Testament geboten hat, das hat sich geändert, als der Herr Jesus Christus kam. Denn so alttestamentliche Opfergesetze, Speisegesetze, Reinigungsgebote wurden aufgelöst. Denn sie haben nur auf ihn hingewiesen. Sie waren Vor- und Abbilder für den Christus. Auch Gottes Gesetz für Israel als Staat, das wurde aufgelöst im Neuen Testament. Ist nicht mehr. Man ist den jeweiligen Gesetzen des jeweiligen Staates unterstellt. Wenn sie gut sind, ist das gut. Wenn sie schlecht sind, dann ist man immer noch Gottes Gesetz unterstellt. Aber Israels Staatsgesetz, nein, gilt nicht mehr. Galt auch nicht zur Zeit vom Neuen Testament. Es wurde durch das römische Gesetz abgelöst. Und der Herr Jesus ist ihnen nicht in die Falle gegangen, als sie verlangt haben, dass er eine Frau schuldig spricht wegen Ehebruch und dass sie gesteinigt wird. Also, hat er nicht mitgemacht. Gottes Moralgesetz, die 10 Gebote, die wurden nicht aufgelöst, während Liturgie und Staatsgesetz aufgelöst. Und dieses moralische Gesetz nicht. Die 10 Gebote gelten immer. Auch wenn Kirchen so rituelle Opferungen und Reinigungen wieder eingeführt haben, sie sind ungenutzt. Manche Kirchen tun das. Sie machen die unnütze Sache. Auch wenn die 10 Gebote geändert wurden, also was wurde getan, sie bleiben bei Gott gleich. Sie sind nicht nur in Stein gehauen. Sie sind auch aufs Herz geschieden und Gott bleibt bei seinem Wort. Jetzt ein Problem. Kirchen passen sich mitunter dem Zeitgeist an. Gott tut es nicht. Jetzt haben wir im Neuen Testament eine Anordnung des Apostels. In 1. Korinther 11 bedient er den Frauen, ihren Kopf zu bedecken, ihr Haupt zu bedecken mit Leier oder Hut oder so. Das ist eine Anordnung, die kommt nicht von Gott. Die kam von Caesar Augustus, der den Frauen, den Prostituierten verboten hat, ihr Haupt zu bedecken. Damit waren sie ersichtlich als Frauen, die man kaufen konnte, die sie haben. Und Korinth, die Gemeinde Korinth, war die größte unzüchtige Stadt im römischen Imperium. Sie hatten so viele Prostituierten wie sonst niemand, männlich, kleidlich. Und da waren, und da sagt der Apostel eben, die Frauen sollen ihr Haupt bedecken, sollen nicht so aussehen wie die Prostituierten. Sie sollten nicht durch ihr offenes Haar zeigen, durch kurze Haare. Das ist eine moralische Anweisung. Die Frauen sollten sich nicht den Prostituierten gleichstellen. Es ist eine staatliche Anordnung. Das ist keine göttliche Anordnung, denn nirgends in der Bibel hat Gott so etwas geboten. Die Frauen sollten nicht anstößig leben. Und da kommt auch vor, und das schreibt er, wenn sie sollen das tun, also ihr Haupt bedecken, um der Engel, in der Engel willen. Steht nicht Engel Gottes da, steht Engel. Und Engel ist nicht nur etwas von Gott. Engel heißt schlichtweg Bote. In Offenbarung 1 und 2, das sind die Bote, sind die Engel, die verkündigt werden. Also die Gottes Wort verkündigt. Wir sind es, die Boten der Begleiter. Nicht Gottes Engel. Also das ist eine gesellschaftliche Anweisung, die Frauen sollten keinen Anstoß erheben. Ist kein direktes Gebot von Gott. Gottes Wort ist glaubwürdig. Sowohl in den Drohungen als auch in den Zusagen. Also die Drohungen, und das sind etliche drin und ist in unserem Glaubensbekenntnis auch unter Punkt 1 so formuliert, die Drohungen sind auch ernst zu nehmen, die sich lauten. Nicht nur das Impfen, nicht nur das Evangelium. Die Drohungen sollen uns erschrecken. Und sie sagen, die sollen uns trösten. Also, das ist Gottes Wort. Menschenwort ist nur zum Teil glaubwürdig. Denn es ist den Menschen nicht gegeben, das zu tun, was sie versprechen. Manchmal ist es einfach so, sie können es nicht richtig, was sie gesagt haben. Manche wollen es gemacht und reden nur daher. Aber sie haben nicht die Potenz, die Allmacht und auch nicht die absolute Zuverlässigkeit Gottes. Was er sagt, das kann er tun, und er hat die Macht dazu, das will er tun, wenn Jesu Christi will, und das tut er. So, das soll der Titus allen verkündigen. Und er soll es selbst wissen, und er soll es allen Verkündigern mit Nachdruck bekräftigen. Gott kann und wird. Und das ist dazu da, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf gedacht sind, gute Werke zu tun. Denn das ist gut und nützlich für die Menschen. Kommt zum zweiten Punkt, die guten Werke. Ja, die zu bestimmen, ist dann für sich einfach. Alles, was Gott in den 10 Geboten geboten hat, ist gut. Und was er verboten hat, ist eben nicht gut, ist böse. Also Gott bestimmt sehr klar, was die guten Werke sind. Und er ist an für sich die einzige Instanz, die das tun kann. Denn er ist nicht verrückt. Der passt sich nicht an. Was er sagt, ist ewig gültig. Und die verändert seine Moralen. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ich tue ja nichts Böses. Also ich höre den Spruch ja doch durchaus nicht wenig. Aber das heißt jetzt nicht, nichts Böses tun heißt nicht Gutes zu tun. Ja, nichts Böses heißt nicht, dass ich nur das Gutes tue. Da sagte ein Heide zum Rabbi Hillel. Rabbi Hillel ist 10 nach Christus gestorben. Und er war der angesehenste Theologe Israels. Er hat auch die berühmte Akademie in Jerusalem gegründet. Und er sagte zu einem Heiden, der ihm sagte, wenn du mir das Alte Testament erklären kannst, wenn ich auf einem Fuß stehe, dann bekehre ich mich. Und dann sagte der Rabbi Hillel ihm, das ist die Zusammenfassung des Alten Testaments. Was du nicht willst, was man dir tut, das fühlt dir auch keinem anderen zu. Den Spruch kennen wir. Und der Heide hat sich bekehrt. Diese Szene oder dieses Geschehen ist auf der Menorah, den 7-armigen Leuchter vor der Knesset, eingraviert. Die Menorah ist dann für sich etwas aus dem Alten Testament, aus den Tempeln und ist die Widerspiegelung und ein Vorbild auf die Gemeinde gelegt worden. Gut, jetzt im Neuen Testament sagt der Herr Jesus etwas Ähnliches in der Bergpredigt. Da sagt er, alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihm, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Was ist das Alte Testament? Er fasst das etwas anders zusammen als Hille vor ihm. Das wird als goldene Regel bezeichnet und das ist die Botschaft des Alten Testaments. Und bei Hille kann man fassend bleiben, hat nichts Böses drin. Aber beim Herrn Jesus kann man nicht sichern. Alles, was ihr wollt, das bedeutet alles tun, das soll ich tun. Da muss man abgeben. Und das ist die Botschaft des Alten Testaments. Also jeden Tag eine gute Tat reicht nicht. Jeden Tag etwas nichts Böses zu tun reicht auch nicht. Das, was Gott an guten Werken fordert, ist sozusagen für uns ein Wiederbeutel. Der Jesus hat zwar so gelebt und hat es auch gefeiert, aber wir würden sozusagen aus, wenn wir das so ganz umsetzen können. Wir haben so viele Menschen, die in Not sind. Aber Gott hilft. Wir haben es zu Beginn gehört, Epheser 2,10. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus für die Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir dann leben sollen. Ja, das sind die guten Werke, das, wie gesagt, das sind die 10 Gebote. Und erstens, wir sind sein Werk. Es steht für Werk Poema, von dem unser Wort Poesie kommt. Wir sind kein billiges Fließbandprodukt. Schnell gemacht. Wir sind kunstvoll nach Gottes Sohn geschaffen. Nach seinem Bild. Und wir werden kunstvoll nach seinem Bild geschaffen. Und die guten Werke, aber sind für 10 Gebote geworden. Und hat, und was jetzt das Spezielle ist, wie Gott schon verhielt, Gott hat schon vorbereitet, wem wir dienen sollen, die Welt retten und allen Gutes tun, geht einfach nicht. Aber denen, die Gott uns in den Weg stellt, das sollen wir tun. Was können und sollen wir das tun? Wir sind es nicht. Ja, wir spielen gegen den Bedürfnissen. Wir sitzen. Unsere Welt verfolgt. Da hilft uns Gottes Wort auch. Es sind erstens die Glaubensgeschwister. Zweitens die Menschen, die uns auf dem Weg, das heißt auch ein Platz geben, denen ist zu helfen. Denen sollen wir das tun, was wir auch von anderen Menschen geben. Das wird den Vater im Himmel. Das ist gut für uns. Und das ist nützlich für die Menschen. Ein Gotteskind ist nicht unnütz, sondern sehr nützlich für Gott und Mensch. Und darauf soll Christus eingehen, nicht durchgehen. Dritter Punkt. Sekt 4. Da schreibt der Apostel, führe ich mich weitfahren und besuche zu dieser sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen unter das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nicht. Ein sektiererischen Menschen weisen nach einzelmaliger Rechtsweisigkeit. Gott weiß, dass ein solcher Befehl ist, sündig und sich selbst verurteilt. Also Zürich gestreift worden. Eine war, was hat Gott getan, bevor er Himmel und Erde fiel? Luther hat darauf geantwortet, er hat Ruten geschnitzt, um Zürich die Fragen aus dem Haus zu fällen. Das ist, es geht uns das an. Das ist töricht. Geschlechtsregister, die er hier erwähnt, das war noch vornehmlich eine jüdische Spezialität. Sie kannten und kennen heute noch ihre Geschlechtsregister. Die schreiben das auf. Die wissen, von welchem Stamm sie sind. Wer ihre Vorfahren waren bis ins 2000 Jahre zurück. Die wissen das. Und sie prahlen auch damit. Der Stammbaum kann durchaus stolz machen. Auch bei uns, wenn wir zum Beispiel so adelige Ahnen haben. Da sagt eine Dame nach dem Tennismatch im Café zu ihrer Partnerin, mein Mann ist ein von und zu. Und die andere sagt, und mein Mann ist auf und davon. Das ist jetzt etwas trocken, ja. Man kann schon stolz sein auf die Vorfahren. Der hat das alles erreicht, der ist das und das und das und so weiter. Wir sind sozusagen nicht wie der Pöbel. Wir sind was Besseres. Da kann man schon stolz sein. Aber grundsätzlich gilt das, es sind alle Sünder. Auch unsere Vorfahren, und sie haben die Erlösung nötig, und da ist keiner, der Gutes tut, sagt der Apostel. Worauf wir stolz sein können, ist das, dass der Herr Jesus Christus uns erlöst hat, uns zum Kind Gottes gemacht hat. Auf ihn können wir stolz sein. Und das ist gut. Kommen wir zu die Zwistigkeiten über Gottes Gesetz noch. Das hatten wir an für sich schon. Die rituellen Reinigungen und Opferungen, die sind, wie auch das Staatsgesetz für Israel, das war. Das ist nicht mehr. Das Moralgesetz, die 10 Gebote, das bleibt. Kommen wir zu den Sektieren. Eigentlich ist Sekte nichts Schlechtes. Der Apostel gehörte, wie er schreibt, selbst zur Sekte der Pharisäer, und die ersten Christen wurden als Sekte des Judentums bezeichnet. Und so hatten sie an für sich existenzberechtigt, so waren sie eine legitime Religion. Sekte, das Wort kommt von Sektor. Das ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen und ist an für sich nicht schlecht. Heute allerdings ist Sekte durchaus schlecht behaftet und negativ. Sekten pflegen Sonderlehren und beanspruchen, dass nur bei ihnen das Heil zu finden ist. Nur bei uns wirst du gerettet. Nur bei uns kommst du zu Gott. Das ist das, was Sekten sagen. Und dazu haben sie noch eben solche Sonderlehren, die aus dem Zusammenhang von Gottes Wort rausgerissen wurden. Im Brief an Titus sind die Sektierer auch negativ behaftet. Sie sind wörtlich verkehrt, subversiv, also untergraben. Sie sind korrupt, wie es im Griechischen so unschön heißt. Sie verfälschen Gottes gesunde Lehre und spalten den Leib Christi, wenn man sie gewähren lässt. Und deswegen schreibt der Apostel auch an Titus, ja, lass sie nicht gewähren. Weise sie nach ein-, zweimaliger Ermahnung ab. Und das erinnert jetzt an die Gemeinderede des Herrn Jesus Christus, wo er mit der Sünde umgeht. Also in der Gemeinde darf keine Sünde da sein. Sie wird an ihn vergeben. Und wenn man trotzdem sündigt und darauf beharrt und dann auch noch andere mit sich reißt, also ein Vorbild ist oder das auch noch lehrt, zweimal ermahnen und dann aus der Gemeinde ausschließen, dass man diese Menschen nicht mehr als Geschwister bezeichnet, sondern als Heiden und Zöllner, wie der Herr Jesus sagt. Das ist zu tun. Und wenn man sie jetzt tatsächlich aus der Gemeinde ausschließt, dann schließt man sie auch aus Gottes Reich aus und folglich auch aus dem Himmelreich und dem Himmel. Das ist eine dramatische Sache. Der Titus, der weiß, was der Apostel an die Korinther geschrieben hat. Da ist offensichtlich eine Ermahnung, die hat nicht gefruchtet. Da ist ein junger Mann, der mit der Frau seines Vaters schlief. Und das, ja, okay. Und der Apostel schreibt ihn in 1. Korinther 5,5. Übergebt ihn dem Satan. Das heißt, schließt ihn aus der Gemeinde aus. Und das ist das, was er dann befiehlt. Übergebt ihn dem Satan. Da in der Gemeinde, da herrscht der Herr Jesus Christus. Da ist sein Herrschaftsgebiet. Wenn du ihn ausschließt, was für ein Herrschaftsgebiet ist da draußen? Ja, es ist Österreich, das Ostreich. Aber eigentlich ist es das Reich des Satans. Bei diesem jungen Mann hat das offensichtlich gewirkt, denn er ist wieder zurückgekehrt, ist umgekehrt und der Apostel kann ihn im zweiten Brief schreiben, dass sie ihm vergeben sollen, dass sie ihn wieder aufnehmen sollen und so weiter. Und zwar, das tut er mit großer Freude. Was der Herr Jesus in der Gemeinderede mit Binden und Lösen der Sünden erklärt, das wird an für sich als Schlüsselgewalt bezeichnet. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Das drückt aus die Nähe des Herrn zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib. Die sind ganz nah. Die sind eins. Und wenn jemand bindet, dann heißt das, dass derjenige an seine Sünden gebunden ist und nicht erlöst ist, weg vom Herrn Jesus ist. Und das ist das, was der Herr Jesus seiner Gemeinde als Macht gegeben hat. Sonst hat die Gemeinde keine Macht. Und wenn sie das zurecht tut, jemanden die Sünden zu vergeben, diejenigen in die Gemeinde aufzunehmen, dann tut sie das in seinem Willen. Und wenn er in seiner Sünde bleiben will, sie nicht erkennt und nicht aufgibt, dann sollen sie ihn raustun. Das ist der Gemeinde gegeben. Also der Herr Jesus hat den Ältesten der Gemeinde seine Autorität gegeben und Menschen eben durch in die Gemeinde aufzunehmen und damit ins Himmelreich aufzunehmen und als Erben des Himmels einzusetzen. Und er hat ihnen die Autorität gegeben, Gottes Wort zu lehren, zu ermahnen. Und wenn beides nichts fruchtet, dann geht. Dann haben sie keinen Anteil am Himmelreich. Das ist das, was der Herr Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Also, der Herr hat sein Wort und seine Autorität, das Himmelreich seiner Gemeinde gegeben. Wenn Versuche der Überzeugung und Ermutigung und auch Anweisungen nichts nützen, müssen Älteste den letzten Schritt setzen zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde, damit sie nicht verführt wird und damit nicht etwas einreißt, ja, wenn der das kann und wenn die das tut, ja, dann können wir ja auch. Das führt zu einer Spaltung, das führt zu einer Verunsicherung. Spaltung des Leibes Jesu, das ist nicht gut. Und das hat der Herr Jesus so gesagt und das soll so getan werden. Sektierer, sektiererische Menschen, die sündigen, sie widerstehen Gottes Wort, sie widerstehen den Geschwistern, sie widerstehen Gott und haben sich damit selbst verurteilt. Da muss man nicht mehr viel tun, man muss nur die Konsequenzen ziehen. So, diese drei Lehren am Schluss des Titusbriefes sind gar nicht leer. Und man könnte noch viel darüber sagen, aber Fragen beantworte ich gern nach dem Gottesdienst. Ich komme zum Schluss. Erstens, er und sein Wort sind absolut glaubwürdig. Zweitens, gute Werke sind nur die, die der Herr geboten hat und Gottes Kinder wollen und sollen sie dankbar tun. Drittens, sektiererische Menschen widerstehen nicht nur Menschen, sondern auch Gott und seinem Wort. Nicht gut. Amen.